Der Webmontag Frankfurt Podcast mit André Borges und Till Becker.
Webmontag Frankfurt Podcast. Und wir freuen uns sehr über unseren heutigen Gast. Er heißt Fabian Annich, ist Gründer des Frankfurter Startups Talents und hat vorher 2 Jahre bei der Lufthansa im HR-Bereich gearbeitet. Hi Fabian.
Hi, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Jo, ja, wie kam es dazu, dass wir dich jetzt eingeladen haben? Ne? Also ich kannte dich schon von der Lufthansa und hatte jetzt zufällig einen Beitrag gelesen in Hallo Frankfurt über dich und dein Startup. Und da ich mit im Orga-Team vom Webmontag bin, habe ich gedacht, wärst du eigentlich ein ganz cooler Kandidat für unseren ersten Podcast. Ja, und wie ist denn das? Hattest du schon vorher was vom Webmontag gehört, bevor ich dich angeschrieben habe quasi? Warst du schon mal auf einer Webmontag-Veranstaltung? Ich meine, es gibt nicht nur in Frankfurt den Webmontag, sondern zum Beispiel auch in Darmstadt, ne?
Tatsächlich noch nicht. Also ich bin auch irgendwie so in diese ganze Startup-Szene ja in Frankfurt so mehr oder weniger reingerutscht, jetzt aber recht schnell, weil es eben auch irgendwie überschaubar ist und kennt man so einige Schlüsselfiguren, wie zum Beispiel den Ali, ja, die einen ja auch immer total fördern und unterstützen. Ja, dann kommt man immer vom einen Event zum nächsten und ja, so bin ich dann auch zu euch gekommen im Endeffekt. Also bisher ein neues Format für mich und ja, meine Premiere ist ja auch gleichzeitig dann der Tag, an dem ich vortrage, dementsprechend sehr spannend.
Ja, du hast bei einem großen Unternehmen gearbeitet, dem es augenscheinlich wirtschaftlich gut zu gehen scheint und bei dem man das Gefühl hat, die Leute stehen Schlange, um eine begehrten Jobs zu ergattern. Nicht zuletzt wegen den günstigen Mitarbeiterflügen, ne? Was ist denn verkehrt mit Personalvermittlung, wie sie heutzutage üblich ist?
Also tatsächlich ist ja auch witzig, wie du sagst, also dem Unternehmen geht es sehr gut und seitdem ich weg bin, irgendwie noch besser. Also Aktienkurs durch die Decke bei der Lufthansa, ja, super. Ja, Personalvermittlung heute ist an sich kein Konzept, was grundsätzlich falsch ist. Personalvermittlung wird auch in der Zukunft noch mehr gebraucht werden als heute. Das Problem ist aber, dass in diesem War for Talents, wie wir ihn heute haben, und wir brauchen mehr hochqualifizierte Talente in der Zukunft durch Digitalisierung eben auch, und das Angebot bleibt weiterhin gering und dieses quasi klassische Headhunting, man wirbt Leute ab von anderen Unternehmen für, sag ich mal, hohe Provision und vermittelt sie irgendwo anders hin, ist halt total unnachhaltig, auch so von der Grundidee. Und ich habe halt gemerkt, dass das Teilen von Talenten oder dieses quasi temporäre Ausleihen eines Talents von einem Unternehmen zum anderen nicht nur kosteneffizienter ist für viele oder im Allgemeinen, sondern eben auch Innovation fördert und eine bessere Alternative zum War for Talents eben dann Talent Sharing ist. Und das war aber auch, sag ich mal, nicht die Idee, mit der ich irgendwie ursprünglich gestartet bin. Das war auch jetzt ein iterativer Entwicklungsprozess, dahin zu kommen.
Und an dem Punkt setzt ihr eigentlich dein Startup Talents ein, sag ich mal. Wenn du jetzt eine Minute hättest, quasi einen Elevator-Pitch dein Unternehmen vorzustellen oder deine Idee vorzustellen, was würdest du dann sagen?
Ja, es ändert sich ja auch oft, aber momentan ist mein Elevator-Pitch quasi, ich sage, ich baue eine Online-Plattform für Unternehmen zum Talent-Sharing und biete noch begleitende Maßnahmen an, also im Sinne von, es gibt noch, ich mache eine Art von Matching, um eben geeignete Kandidaten oder Talente mit den Unternehmen zusammenzubringen. Ich besetze Interimspositionen und Beratungsprojekte und biete eben auch so, sag ich mal, eine vertragliche Unterstützung oder eine administrative Unterstützung, weil das Konzept Talent Sharing natürlich grundsätzlich nicht ganz so leicht ist, im deutschen Arbeitsmarkt umzusetzen. Man hat natürlich viele vertragliche Schwierigkeiten und da biete ich auch noch so ein bisschen Guidance oder Orientierung, was da vielleicht die richtige Möglichkeit ist, um mal rauszugehen aus dem Unternehmen für eine temporäre Zeit.
Okay, also das ist so grundsätzlich. Du hast jetzt gesagt, die Idee hat sich verändert. Wie kam es denn grundsätzlich dazu, dass du was gegründet hast? Also ich habe schon ja eingeleitet, du warst bei der Lufthansa im HR-Bereich. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du Talents machst?
Da ist die Frage, wie weit ich jetzt ausholen will, aber ich glaube, insgesamt war dieses Gründen für mich immer schon ein Thema oder was mich beschäftigt hat. Das ist immer so die Frage gewesen, weil ich bei der Lufthansa ja schon mein Studium gemacht habe. So, man hat immer diesen großen Namen im Hintergrund gehabt und es hat viele Türen geöffnet, wofür ich auch sehr dankbar bin, aber es war auch immer so ein bisschen, hätten sich diese Türen auch geöffnet, wenn ich jetzt nicht Lufthansa auf meiner Visitenkarte stehen hätte. Und mir hat sich immer die Frage gestellt, wie gut bist du denn wirklich oder was kannst du denn eigentlich wirklich, auch wenn du jetzt, sag ich mal, in der freien Wildbahn und des Startup-Lebens bist oder als Gründer oder Selbstständiger. Und das hat mich gereizt und es kam halt auch hinzu, dass der Großkonzern an sich für mich auch nicht mehr so der richtige Entwicklungsraum war, habe ich gemerkt. Ja, ich hatte tolle Chefs, tolle Kollegen, aber es war einfach von der Entwicklungsgeschwindigkeit, die ich mir vorgestellt habe, und ich bin auch jemand, der irgendwo von Veränderung getrieben ist und auch Dinge anpacken und umsetzen will. Und ich meine, du hast ja selbst oder ja beide ja Selbsterfahrung auch in der Großkonzernwelt, und vieles lässt sich halt einfach nicht einfach mal ausprobieren. Ja, man muss durch viele Fallstricke durch und viel Politik, und da hat mir auch, glaube ich, so ein bisschen die Geduld gefehlt, und ich bin jetzt jung und flexibel, und wenn ich jetzt, wann dann?
Kann ich gut nachvollziehen, wobei sich mir die Frage stellt, wie bist du denn an das Thema rangegangen? Also wirst du irgendwann die Idee gehabt haben, du hast wie wir im Großkonzern gearbeitet und dann hat's die Idee, ich möchte irgendwas anderes machen oder ich möchte gründen. War diese Gründungsidee vor der eigentlichen Idee da, oder hat diese eigentliche Idee dann dich da eigentlich gepusht zu gründen?
Ja, das war so ein bisschen der Mix. Ich habe dann erstmal entschlossen, ich kündige quasi bei oder lass meinen Vertrag auslaufen bei Lufthansa. Mhm. Und dann dachte ich, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was ich danach mache. Ja. Mhm. Und dann war es halt, soll ich, also nochmal ein Großkonzern wollte ich jetzt nicht. Mittelstand war mir irgendwie zu klein, und dann Startup dachte ich mir halt, naja, wenn ein Startup, dann eigentlich auch irgendwie dein eigenes. Ne? Und dann hatte ich schon eine Idee am Anfang, als ich noch bei der Lufthansa war. Die ursprüngliche Idee war, ich möchte quasi Managern oder Führungskräften aus Großkonzernen helfen, zu verstehen, wie junge Leute arbeiten, ne? Weil ich mich auch so ein bisschen missverstanden gefühlt habe oder nicht richtig wahrgenommen habe, so als Gen Yler im Großkonzern, und dachte halt, ja, wäre doch cool, wenn man quasi Manager oder Führungskräfte an Startups vermittelt für eine Woche oder zwei, die ja wirklich einem Business Case mitarbeiten, also wirklich auch effektiv unterstützen, nicht diese Zoobesuche, ja, wo man mal reinläuft und sagt, agil, okay, cool, habe ich jetzt mal gesehen, und dann geht man wieder zurück und es hat nichts gemacht. Und mir war es wichtig, dass da Mehrwert entsteht, auch einfach für die Manager, aber auch für die Startups in dem Fall noch. Und aus dieser Idee heraus ist dann irgendwann, ja, durch mehrmonatige, sehr anstrengende, teilweise kreative Prozesse, dann die Idee entstanden, eigentlich macht das ja nicht nur für Manager und Führungskräfte Sinn, sondern dieses Rauskommen und dieses was anderes erleben und an neuen Themen arbeiten, das ist etwas, was eigentlich sehr viele Talente bewegt oder auch in Zukunft noch mehr bewegen wird, und auch Kompetenzen, die man in der Zukunft braucht, neben IT-Kompetenzen vor allem persönliche und soziale Kompetenzen, also Kreativität, Umgang mit komplexen Informationen, emotionale Intelligenz. Das sind lauter Themen, die man auch nicht in einem klassischen Workshop-Format lernt oder wo man sich an die Flipchart irgendwie setzt und dann erzählt einer how to be creative und dann geht man raus und hat ein Zertifikat und dann ist man plötzlich kreativ und agil. Dann
läuft's auf einmal.
Ja, genau. Ja. Ich weiß, und das scheint ja auch irgendwie immer noch ein gut laufendes Geschäftsmodell zu sein für viele Business Schools und Trainingsanbieter, wo du dann für einen 2,5 Tage Wochenendtrip ins Seminarhotel irgendwie 3.000 Euro zahlst, ja, und hast ein Zertifikat, wo draufsteht, bist jetzt ein agiler Manager, und es ist halt einfach Bullshit. Und dieses Rauskommen und dieses in ein anderes Arbeitsumfeld gehen, und sei es nur in Teilzeit und sei es nur für einen Monat oder zwei, das macht was mit dir, und das bereichert dich eben, und es bringt die Leute, die den Anspruch haben, auch in der Zukunft in der Arbeitswelt 4.0 digitale Talente zu sein, die bringt es weiter, und für die wird das wahrscheinlich in der Zukunft sogar unerlässlich sein, wirklich immer sich wieder mit neuen Themen und Herausforderungen auseinanderzusetzen. Und leider ist es eben auch so, und das war vielleicht auch einer der Gründe, warum ich gegangen bin, dass diese Abwechslung und dass dieses immer wieder neu herausgefordert werden in vielen Konzernen nicht so gelebt wird.
Also die Frage, die sich mir eigentlich stellt, ist, okay, du hast gesagt, dein Vertrag ist ausgelaufen, du hattest dann quasi die Idee, das zu tun, die hat sich, so wie ich es jetzt rausgehört habe, auch stark verändert. Mhm. Wie bist du dann da rangegangen? Also wie hast du gesagt, okay, irgendwo musst du ja anfangen, ne? Also wie bist du da hingekommen, sage ich mal?
Es gab verschiedene, mal gucken, ob ich sie noch so zusammenbekomme, verschiedene Stationen in dieser Entwicklung, also erst Manager, Startup, dann war ich irgendwann bei dem Begriff, da dachte ich auch, da bleibe ich, ja, wie es dann so oft ist, ich dachte, ja, jetzt bin ich angekommen, so, das Gefühl hatte ich 5 Mal und war ich immer noch nicht da, und dann dachte ich, Job Sabbaticals wäre der richtige Ausdruck, ne? Und dann haben die Leute aber immer wieder die Frage gestellt, Job Sabbatical, also entweder ganz Sabbatical, weil viele auch nicht arbeiten wollen, also Sabbatical und Job, das hat irgendwie nicht gepasst, und dann war auch die Frage, wer zahlt dafür, ja, und dann war ich tatsächlich beim Lufthansa Alumni Event und habe meine damalige Idee vorgestellt, und da war ich eben noch, da war der Titel oder der Name vom Unternehmen auch noch Jabs, also quasi Job Sabbaticals oder wie Jobs mit A, und habe dann die Idee vorgestellt und habe nochmal Feedback bekommen, das war so eine Alumni-Veranstaltung, und mit diesem Feedback bin ich dann nochmal rausgegangen und habe dann gemerkt, okay, das, also ich muss es nochmal schärfen, ja. Es ist immer wieder dieses noch konkreter werden und das war total anstrengend, auch, also emotional, aber auch vom, also auch mental, immer sich wieder neu, und ich bin auch alleine, also dementsprechend so ein Sparring-Partner hat mir manchmal gefehlt. Und ja, dann irgendwann, ich weiß gar nicht, irgendwann kam ich dann, saß ich am Schreibtisch und dachte so, Talente, es geht schon um Talente so und dieses Rauskommen. Und dann dachte ich irgendwie auch so an Carsharing und weil Sharing Economy ja auch irgendwie das ist, wo wir mittlerweile uns bewegen in der Wirtschaft und dachte so, ja, Talent Sharing. Und ich hatte den Begriff so in der Form noch nie gehört und es hat sich aber mir dann auch einfach gleich erschlossen. Also das ist dieser Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt bin ich wirklich irgendwo angekommen. Und dann war halt die Frage, wie setzt man es um und gibt es rechtliche Möglichkeiten? Ist ja gerade auch in Deutschland ein großes Thema mit dem Arbeitsrecht und hat sich auch viel verändert im letzten Jahr. Ja, und dann habe ich angefangen, über Kontakte auch und Netzwerk eine Juristin gefunden, die mich total nett und kompetent unterstützt. Und ja, hatte ich sehr viel Glück mit meinem Netzwerk. Ich weiß noch, sie ist reingekommen und hat gesagt, ja Fabian, schön, dass wir es mal schaffen, persönlich, so, hat davor auf WhatsApp geschrieben. Nur damit du es weißt, mein Stundensatz sind 350 Euro die Stunde. Und ich war schon so, scheiße.
Uhr läuft schon.
Wie lange kann ich noch raus? Also ich mach's ja, ich bootstrappe das Ganze, ja. Sprich, ich habe jetzt hier kein 1000 Euro schweres Investment. Und nee, aber dann war sie direkt so, nein, aber wir finden hier irgendwie eine Lösung. Und sie ist halt auch total flexibel und anpassbar und ein total wertvoller Partner für mich jetzt gewesen. Und ja, dann kamen irgendwann die Verträge, dann wusste man, okay, es ist möglich, Talent-Sharing zu betreiben und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ja Internetseite steht und Verträge, ist alles geklärt, aber jetzt muss ich halt Überzeugungsarbeit leisten, sage ich mal, ne? Weil viele finden es interessant, aber sie können sich noch nicht vorstellen, so, also geht es überhaupt? Ja. Deswegen super gut für mich auch, ja, spreading the word, Vorträge oder Artikel schreiben auf LinkedIn mache ich auch viel. Und versuche einfach, die Leute da langsam heranzuführen.
Ja. Da stellt sich mir auch die Frage, also was viele, wenn sie ein Startup haben, haben sie eine Idee und sie wollen eigentlich die Idee nicht preisgeben, ne? Also die haben Angst, die Idee preiszugeben, weil irgendjemand sie kopieren könnte. Dann gibt es die anderen, die erzählen die ganze Zeit. Also du wirkst jetzt wie jemand, der es quasi komplett shared und nie für sich behält, um die Idee einfach weiterzubringen. Hattest du da nicht Angst, dass jemand anderes kommt und quasi sagt, hier, ich klau dir jetzt deine Idee und ich habe jetzt 10.000 Euro, sage ich mal?
Ja, das beschäftigt einen schon, vor allem wenn man dann so froh ist und diesen Prozess hinter sich hat mit, ich bin jetzt wo angekommen, was irgendwie auch eine Wertigkeit hat. Ich hatte auch am Anfang, war das so mein, als ich gestartet habe als quasi dann Unternehmer, dachte ich auch, ich erzähle es lieber niemandem oder ich bin vorsichtig und so, aber ich habe dann halt Stück für Stück gemerkt, gerade vielleicht auch, weil ich alleine bin, genau dieses Teilen, genau dieses eben mit anderen Leuten darüber sprechen, hat diese Idee eigentlich erst zu dem gemacht, was sie heute ist. Also ohne das Feedback von immer wieder von Leuten, die ich weniger gut oder gut kenne, die haben diese Idee aktiv geformt. Und meine Aufgabe war es quasi eigentlich immer nur, dieses Feedback aufzunehmen und dann wieder eine neue Hypothese aufzustellen, ein neues Konzept zu bauen darum. Und deswegen bin ich mittlerweile, ja, also dieser Sharing-Gedanke, den versuche ich eben auch zu leben und das ist ja auch das, was ich versuche mit Talents in irgendeiner Form zu verwirklichen, ja, weil ich sage, jeder hat mehr zu gewinnen, indem er teilt, als indem man irgendwie Dinge für sich behält und im stillen Kämmerchen vor sich hin arbeitet. Ist auch einfach heutzutage, glaube ich, nicht mehr effektiv und ich meine, man sieht es in der Tech-Branche mit APIs, die freigeschaltet werden, wo Unternehmen Daten freigeben und im Endeffekt ist das auch, glaube ich, da, wo unsere Wirtschaft in Zukunft hin muss und auch ja hin will, weil nur durch das Teilen von Informationen, es ist nicht entscheidend, wie viele Informationen du bei dir hast, aber die Konnektivität, also zwischen verschiedenen Silos oder zwischen verschiedenen Abteilungen, zwischen verschiedenen Branchen, das ist das eigentliche Innovationspotenzial, was entstehen kann und wie es mir geholfen hat, durch Feedback eine bessere Idee oder eine bessere Produktidee zu entwickeln, glaube ich auch, dass Unternehmen den branchenübergreifenden Austausch fördern müssen und sollten, um auch innovativer zu werden, was der Wettbewerbsvorteil der Zukunft ist.
Noch eine Frage hätte ich, bevor ich an Tilman übergebe. Was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, hier, ich höre bei Lufthansa auf, ich will jetzt ein Startup gründen und ich mache das ganz allein. Die waren bestimmt total begeistert.
Total.
Haben sie versucht, dich davon abzudrängen oder?
Nee, ich habe es ihnen erstmal nicht gesagt, dass ich gekündigt habe. Ja, es ist wirklich, es ist total, total spannende Erfahrung. Ich meine, man weiß ja auch dann, Eltern sind ja auch dann eher besorgt und eigentlich haben wir schon alle auf die Schulter geklopft damals. Ich habe ja dieses duale Studium mit der Lufthansa gemacht und so, dann da weitergearbeitet und dann kam alle schon an und sagen so, Junge, du hast es geschafft, ja, schön bis zur Rente, du musst dir keine Sorgen mehr machen und so. Und erst dachte ich so, ja, okay, cool. Und als diese Idee dann gereift ist und dann habe ich das für mich so entschlossen, dann zu gehen. Und dann habe ich es aber erst so Stück für Stück den Leuten so gesagt, ja, also meiner Mutter, glaube ich, so 2 Monate später oder so. Also ich war da noch bei Lufthansa, aber ich wusste schon, dass ich gehe. Und ich habe jetzt, das ist wirklich spannend, auch mein Opa zum Beispiel, war am Anfang, meine Oma auch, große Zweifler, ja, die waren so, ja, Junge, weißt du, was du da machst und so, und vielleicht waren sie auch nur scharf auf die Flüge, ich weiß nicht, aber
haben die das genutzt?
Nee, tatsächlich gar nicht so viel, von daher, ich glaube, das war auch nur der Aufhänger, ne, so, und du merkst, aber gerade bei der Generation auch von unseren Großeltern, du hast halt einfach gemerkt, für die ist dieses, du verlässt ein großes Unternehmen, das war damals für die ein Lebensziel, da hinzukommen. Und du jetzt als Jungspund bist quasi schon da und hast das erreicht und dann sagst du plötzlich so, na, jetzt gehe ich wieder so. Und das ist für die Generation total schwer nachvollziehbar.
Genauso wie so Sachen wie Carsharing. Ich glaube, in der Generation ist das auch eher, versteht man nicht, wie man sich kein Auto kaufen kann.
Total.
Und sich dann irgendwo anmeldet.
Ja, also ich musste auch meinem Opa dann Sharing Economy erstmal erklären. Ich glaube, so ganz traut er dem Konzept doch nicht. Aber man merkt so, mit der Zeit kommen sie tatsächlich auch, wieder so zurück. Ne? Wir waren jetzt gerade wieder essen letzte Woche und er macht sich dann Sorgen, fragt so, na, und reicht's für die Miete und so, ne? Weil auch so mit so Gründerzuschuss, er traut dem Ganzen, glaube ich, dann insgesamt nicht so sehr, aber sie mit fortschreitender Zeit, sage ich mal, und sie sehen dann auch, oh, jetzt hat er eine Visitenkarte, oh, jetzt hat er eine Website, dann fangen sie auch an zu glauben, dass man es tatsächlich ernst meint, ja, und das ist eigentlich auch ein schönes Gefühl. Also da kommt schon viel Support, aber es dauert immer wieder, es braucht einen Überzeugungsanlauf, sage ich mal.
Und reicht's für die Miete?
Noch ja, also mit Gründerzuschuss bin ich jetzt finanziert bis Anfang Juli, also von daher, ja. Ihr könnt natürlich jetzt eine Weltreise machen von dem Geld, ist auch cool.
Und hattest du selbst Angst oder Zweifel, als du den Entschluss gefasst hast, aus dem sicheren Hafen der Lufthansa rauszugehen?
Also ich glaube, die Angst und die Selbstzweifel, die kamen tatsächlich erst, als ich schon raus war. So, ich bin dann, glaube ich, auch jemand, der eher impulsiv ist. Ich brauche immer einen starken Reiz, sage ich. Ich muss mit dieser Arbeitslosigkeit quasi oder diesen Existenzängsten erst konfrontiert sein, damit ich dann auch wirklich so in die Füße komme. So die sichere Variante irgendwie mit Teilzeit und dann nebenher und nach der Arbeit oder whatever, das hätte, glaube ich, nicht für mich funktioniert. Es war vielleicht auch so eine kleine Trotzentscheidung von mir, ne? Dass ich gesagt habe, so, nee, also wenn ich jetzt hier das nicht geboten bekomme, dann gehe ich halt so. Ne? Und ja, das war halt dann impulsiv. Ich bin dann also vielleicht haben auch an beiden Stellen habe ich da auch ein bisschen geblufft und dann gehofft, so, naja, kommt vielleicht nochmal was zurück, so, vielleicht sagst du, ja, Fabian, wir brauchen dich auf jeden Fall. Kam halt auch nicht, ja. Wir haben vielleicht beide Seiten gehofft, dass man blufft und dann war ich halt raus. Ja, nee, aber ich glaube, das wäre auch keine Option gewesen. Also da bin ich auch ganz ehrlich, so, da wäre ich wahrscheinlich nicht diszipliniert genug gewesen, wenn ich nicht wirklich diesen klaren Cut gemacht hätte. Aber da ist jeder anders, ne? Da ist auch jeder Gründer anders, glaube ich. Für mich wäre es aber ja ziemlich sicher nicht der Weg gewesen. Ja, und ich muss sagen, ich hatte jetzt auch eine teilweise sehr anstrengende Zeit, also auch so emotional gesehen, weil Selbstzweifel, ich glaube, das kann wahrscheinlich jeder Gründer auch nachvollziehen, einen schon andauernd begleiten. Gerade wenn man jetzt nicht noch den nächsten E-Commerce-Shop aufmacht, wo man schon weiß, okay, ich muss halt nur ein Produkt verkaufen und aggressiv Marketing machen, dann funktioniert das schon, sondern gerade Ideen, die eben noch neu sind, wo Leute noch kein Vertrauen reinhaben und da ist es teilweise schwer, auch das Vertrauen an einen selbst so ein bisschen zu wahren und in diese Idee zu wahren. Aber ja, es ist sehr tagesformabhängig. Ne? Man fährt so diese emotionale Achterbahn manchmal. Aber es hilft natürlich auch gerade auch dann zum Beispiel, wenn ihr sagt, hey, interessantes Konzept, so, das gibt mir dann auch total viel wieder. Und dann hangelt man sich halt so ein bisschen durch. Ne?
Kommen wir nochmal so ein bisschen zu dir. Du hast BWL studiert an der European Business School.
Aviation Management. Was also auch, aber ja, quasi.
Duales Studium.
Genau, quasi BWL, ja.
Und bist jetzt 25?
Genau.
Dann hast du bei Lufthansa angefangen und im HR-Bereich gearbeitet. Was waren da so deine Aufgaben?
Ich überlege gerade. Ich habe in der Organisationsentwicklung gearbeitet. Ursprünglich war das quasi das Corporate College, also da, wo man irgendwie hingegangen ist für alle überfachlichen Trainings, so, ich sag mal, von der Excel-Schulung bis hin zum Moderationstraining war so irgendwie alles dabei. Und dann war ich aber auch Teil eines Projektes, was quasi nochmal Kulturwandel, Organisationsentwicklung auch aus einer strategischen Sicht betrachtet hat. Und es war total spannend, da mit dabei zu sein, wie so ein großer Konzern plötzlich sagt, Kultur und Führung sind strategisch relevante Felder, die wir auch professionell in irgendeiner Form bearbeiten müssen. Also quasi, wie verändert man Kultur im Allgemeinen? Und das war erst eine sehr lange Phase, wo sich jeder, weil es für jeden neu war, erstmal rantasten musste, so, was ist Kultur, diesen Begriff verstehen, was bedeutet das im Unternehmenskontext? Und dann waren meine Aufgaben viel Konzepte erstellen, Workshops halten, also wie gesagt, Konzepte für Führungskräftetrainings oder damals die Lunchbörse zum Beispiel hatte ich dann eingeführt mit dem Ralf, kennt ihr ja vielleicht auch, der Kollege von euch, auch ITler. Und das waren so lauter so Themen, wo man überlegt hat, wie kann man das Unternehmen an sich weiterentwickeln von den Werten her. Ne? Also zum Beispiel bei einer Lunchbörse, dass man sagt, die Leute müssen wieder mehr über die Silos hinweg, über Abteilungsgrenzen hinweg miteinander kommunizieren, ja, führst du eine Lunchbörse ein, wo die Leute zusammengelost werden quasi eben mit dem Filter oder dem Matching-Kriterium, dass sie sich nicht kennen, dass sie nicht in der gleichen Abteilung arbeiten oder nicht im gleichen Unternehmensteil und lauter so Sachen.
Ja. Das sind dann schon sehr eher so, sag ich mal, weiche Themen, ne? Wenn man jetzt irgendwie denkt an die harten Trainings tatsächlich organisieren, irgendwie Excel-Schulung ist schon mal was anderes als jetzt dieses philosophische Thema, wie entwickelt man Unternehmenskultur, also doch ein sehr, sehr interessantes, breites Feld auch, wahrscheinlich auch weiter weg dann von diesem BWL-Studium so ein bisschen.
Ja, total. Also das BWL-Studium, sage ich auch ganz ehrlich, es hat mich nie so richtig erfüllt, das war halt einfach eine geile Sache, so irgendwie dual mit der Lufthansa. Und ich habe ja auch noch eine Ausbildung nebenher gemacht. Ich bin ja auch IHK-geprüfter Luftverkehrskaufmann. Und das war auch total tolle Erfahrung in Uniform. Ich habe Check-in in Madrid gemacht und Ground Operations irgendwie in Frankfurt. Und auch total cool. Aber ja, BWL war an sich dann irgendwie ziemlich schnell raus. Und ich hatte das Glück in meinem letzten Studienjahr, dass ich da in den Think Tank reingekommen bin. Über ja auch verschiedene Ecken so, wo ich dann meinen zukünftigen Chef auch kennengelernt hatte. Und da habe ich erst wirklich so auch verstanden, was mich bewegt, ja, also HR, ja, aber davor saß ich irgendwie immer in der Vorlesung zum Thema Flottenmanagement und Fuel Efficiency und ich dachte mir so, oh, ja, also ich war halt nie jemand, der gesagt hat so, oh mein Gott, das ist ein A380 mit hier Fuel Extension, ach, keine Ahnung, ja, so, manche haben ja irgendwie
gibt's von, ja auch, ja.
Ja, genau, gibt's ja auch und das ist ja auch schön, ich habe einfach aber gemerkt, ich bin nicht so ein Aviation Geek gewesen, so, ich fand's immer cool und es war immer toll, am Flughafen zu arbeiten, aber ich war einfach nicht derjenige, der jetzt irgendwie ins Flottenmanagement gegangen wäre und dann war das für mich natürlich super irgendwie zu sehen, es gibt auch noch andere Teile, weil das Studium natürlich schon irgendwie so und die Ausbildung auch recht Aviation-lastig war und ja, dann bin ich quasi als kompletter Rookie ins HR gestartet, aber es lag mir halt auch einfach, ja? Das ist ja mit Menschen arbeiten, wie es dann immer heißt, ne?
Und gibt es was du am meisten vermisst aus der Zeit oder was du tatsächlich richtig vermisst?
Ich kann sein, dass es da noch nicht lang genug zu her ist. Momentan bin ich halt so noch voll am Ausprobieren und irgendwie dem selbstständigen Dasein so das zu genießen. Das erfüllt mich gerade sehr. Was ich wirklich vermisse, abgesehen vom monatlichen Gehalt natürlich.
Ja, ist ja auch schon was.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ist wahrscheinlich auch Klischee, aber ja klar, die Flüge sind toll gewesen. So, das war natürlich immer ein großer Goodie, irgendwie einfach zu sagen, also zumindest das Gefühl zu haben, wenn ich raus will, dann springe ich einfach auf den Flieger und bin halt mal ein Wochenende irgendwie in einer anderen Stadt. Ja, klar, das vermisse ich schon, auch wenn ich jetzt gerade, glaube ich, gar keinen Platz in meinem Kopf hätte, um irgendwie so, ja, irgendwie Städtetrips zu machen, aber werde ich bestimmt noch an den Punkt kommen, wo ich es vermissen werde.
Und verändert sich dein Freundeskreis gerade so ein bisschen? Hört man manchmal, dass Leute, die gründen, dass sich dann auch das verändert? Ich meine, klar, jetzt auch, du gehst nicht mehr in die Kantine essen. Ja, das, die Frohlegen sind auf jeden Fall nicht mehr so nah.
Ja, das stimmt. Ich meine, mein Freundeskreis verändert sich aber, glaube ich, eher mehr, weil ich mich selbst auch sehr stark verändert habe in den letzten 12 Monaten. So, das geht alles so Hand in Hand, sage ich mal. Aber ich habe einen Freundeskreis, der sehr vielfältig ist und sehr viele alte, gute Freunde, die mich auch unterstützen, aber auch Leute, die ich kennengelernt habe, jetzt auch in dem ganzen Prozess des Gründens. Aber es verändert, also ich glaube, bei mir ist sowieso immer sehr viel andauernd in Veränderung und Alles gut soweit, ja.
Also mit der Kantine, das ist so eine Sache, die vermisse ich zum Beispiel, weil ich jetzt in meinem Homeoffice arbeite, ne?
Kein überzeugter Koch, oder?
Naja, es ging einfach schneller, ne? Mhm. Also du konntest schnell da hochgehen, hattest jeden Tag was anderes und du hattest halt so eine Auswahl, die von der Qualität her ziemlich gut war, ne? Im Vergleich mit anderen Unternehmen.
Ja, das stimmt, ja.
Also das ist mir direkt eingefallen, als ich dran gedacht habe, was mir fehlt von den Lufthansa-Zeiten. Genau, zu deinem Unternehmen. Du hast jetzt gesagt, die Idee hat sich geformt, die hat sich oft verändert, das hieß gar nicht Talents, die Idee ist zu sharen. Bist du da auch im Gespräch, also du sharest deine Idee, aber bist du da auch im Gespräch mit Unternehmen, die dir sagen, hey, das finden wir interessant, wir würden dich da gerne unterstützen? Oder bist du quasi noch ganz am Anfang, dass du sagst, okay, ich muss das überhaupt erstmal alles klären, bevor ich da überhaupt in den Kampf gehe? Oder machst du das so zeitgleich, sage ich mal?
Ja, es ist sehr viel parallel. Also die Vorstellung war ja auch irgendwie am Anfang, man kommt da raus und dann sagen alle, genau das habe ich mein Leben lang gesucht, wo kann ich unterschreiben, so. Ist nicht passiert. Aber es ist, ich rede viel, ich habe zum Glück auch über mein Netzwerk auch ein paar auch Personalvorstände von Mittelständlern schon irgendwie am Telefon gehabt und zum Webmontag kommt auch die Personalleiterin von IKEA wahrscheinlich, ja, also auch nochmal eine Möglichkeit, auch nochmal ein bisschen zu networken. Also,
warum weißt du das und ich nicht?
Tja, nein, sie ist auch, ich habe sie auch ich kenne sie auch aus meinem Bekanntenzirkel und ich habe ihr natürlich auch geschrieben, gesagt so, hey, ich habe jetzt was und so. Und dann hat sie gesagt, ja, cool. Und habe ich ihr geschrieben, ich bin jetzt beim Webmontag auch und erzähle ein bisschen was. Und hat sie gesagt, ja, cool, dann komme ich auch und dann können wir mal quatschen. Ja.
Also ein HR-Special fast schon.
Ja, vielleicht sollte das dann irgendwie die nächste Episode hier. Weil ich meine, im HR-Bereich passiert ja auch gerade unheimlich viel. Weil Unternehmen halt jetzt auch merken, Menschen sind doch recht wichtig.
Manchmal.
Ja. Aber um das zu Ende zu bringen, also ich bin jetzt gerade natürlich, ich mache viel auch so, versuche auch viel irgendwie Vorträge zu machen oder Podcasts, so dieses Thema Talent-Sharing. Zum Beispiel, ich hab noch keinen Kundenanruf bekommen in dem Sinn über meine Website, bis auf einen und das war dann eine Dame vom Talent-Management-Institut in Berlin von einer Business School, also der ältesten Business School Deutschlands anscheinend, ich habe jetzt aber den Namen vergessen. Auf jeden Fall hat sie mich dann eingeladen, eine Dinner-Speech zu geben, im Juni erst für deren Talent-Summit. Ja? Also auch mega cool. Also man merkt schon, wenn ich auch Leuten von dieser Idee erzähle, dass es auf total viel positive Resonanz stößt. Es ist dann immer dieser Punkt, jetzt auch letztens im Gespräch mit dem einen Vorstand, er sagt so, ja und spannend, aber ja, Arbeitnehmerüberlassung, okay, aber wie genau? Und da ist, und auch kulturell ist es ein schweres Thema, weil die halt sagen, ja, wie soll ich das meinen Führungskräften sagen, dass sie jetzt irgendwie jemanden gehen lassen für 3 Monate und so. Und man merkt, da ist unheimlich viel Unsicherheit noch bei den Leuten. Und es ist halt auch, Sharing Economy ist jetzt bei jüngeren Generationen schon angekommen, aber klar, wenn du jetzt über Talente und über Personal redest, es ist halt einfach neu. So, und ich bin mir aber sicher, ich habe auch schon eine sehr engagierte Personalvorständin gefunden oder auch die DGFP, ein großes HR-Netzwerk, die auch Interesse haben und die auch Lust haben. Es gibt auch die Leute, die Lust haben, mal was Neues auszuprobieren, aber ich weiß halt auch, ne, die Wege im Konzern und auch im mittelständischen Konzern sind teilweise lang und ist natürlich auch hochpolitisch dann sowas teilweise und ich glaube, ich muss einfach auch ein bisschen geduldig sein und dranbleiben. Ja.
Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass du, also im Vergleich zum Konzern, jetzt natürlich, da du auf dich selber gestellt bist, ne, auf dich allein gestellt bist und alles selber machen musst, relativ viel lernst. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist das, was du in der letzten Zeit quasi am stärksten für dich mitgenommen hast, was wäre das?
Puh, keine leichte Frage. Was wäre das? Also, wie gesagt, ich glaube, vor allem Persönlichkeit entwickelt sich. Ich glaube, was ich mitgenommen habe, ist auch so eine gewisse Form von vielleicht auch Selbstwertgefühl, dass es sich lohnt, manchmal durch diese Unsicherheiten zu gehen und nicht zu wissen, wo man rauskommt und dass man aber auch in gewisser Form auf sich selbst vertrauen kann. Und Ich glaube, ich habe, ja, das ist vielleicht das Thema. Also man wird ja beim Gründen immer wieder mit neuen Themen herausgefordert, ja. Sei es jetzt irgendwie, wie baue ich die Website, ja, so, ich bin halt kein ITler, so, dann fängst du an, mit WordPress rumzudoktern, ja, oder dann irgendwie, dann musst du überlegen, wie gründe ich ein Unternehmen an sich, ja, mit Gewerbeamt und so. Also es sind andauernd wieder Themen und ich glaube, was ich gelernt habe, ist, das Leben kann irgendwie Probleme auf mich schmeißen und ich habe jetzt das Vertrauen, dass ich damit umgehen kann, so. Und klar bist du immer leicht in der Überforderung, aber du hast die Sachen dann noch einmal gemacht und dann weißt du halt auch, wie es läuft und du baust darauf auf. Und ich habe, ja, man hat, ich glaube, man stärkt wirklich auch im Endeffekt sein Selbstvertrauen, wenn man sich nicht zu oft in diese Überforderung als Permanentzustand begibt, sondern dass ich einfach merke, so, hey, das Leben kann jetzt auf mich schmeißen, was es will, und ich kann damit umgehen.
Finde ich eine gute Antwort. weil du es jetzt auch gesagt hast, also du hast dir deine Website quasi selber zusammengeklickt, sage ich mal. Mhm. Hast wahrscheinlich auch viel dazugelernt in der Zeit, weil du das vorher nie gemacht hast. Ne? War SEO auch schon ein Thema für dich oder bist du noch gar nicht so weit, dass du...
SEO meinst du, ja? Ja. Ja. Doch, ja klar, ich bin ja jetzt hier Tech-Profi quasi.
Hast du da auch jemand, der dich quasi unterstützt, oder hast du wirklich alles von der Pike auf gelernt, sag ich mal, schön mit YouTube und Co.?
Ja, also ich hatte dann zum Glück auch wieder, ich muss echt sagen, ich bin immer wieder überrascht, was auch so ein Netzwerk zu liefern hat, also so ein eigenes, weil man kommuniziert etwas rein und sagt quasi, ich baue eine Website, und dann kommt aber direkt zurück so, ja, ich kenne jemanden, der macht das und nur so. Und dann habe ich über einen Freund von mir oder einen gemeinsamen Bekannten, der hat tatsächlich bei einer Agentur in Barcelona, hat der lange Zeit SEO-Optimization gemacht. Und dann konnte ich mal mit ihm telefonieren und er hat mir mal so eine halbe Stunde ein paar Tipps gegeben und hat mir ein paar Artikel durchgelesen und so. Und es, am Anfang ist es erstmal viel, aber ich glaube, am Anfang war talents.de nicht auffindbar auf Google. Ja, also als ich es gerade gelauncht hatte, irgendwie vielleicht auf Seite 10, keine Ahnung. Und mittlerweile, wenn man Talents eingibt, bin ich auf Platz 2. Was super gut ist, ja. Und es gibt ja so ein paar Kniffe, womit man ziemlich schnell auch, sage ich mal, die SEO pushen kann. Ja.
Ja, also mit Platz 2 ist richtig. Google weiß ja, was du finden willst.
Exakt.
Ne? Du hattest aber gesagt, du hast irgendwie noch, dadurch, dass du gegründet hast, wirst du irgendwie gesponsert?
Ja, also du kriegst ja, jeder Selbstständige oder Existenzgründer hat ja Anspruch auf den Gründerzuschuss auch, beziehungsweise Anspruch, aber kann sich darauf bewerben zumindest. Ne? Also ist quasi, ich bekomme weiterhin mein Arbeitslosengeld 1 plus 300 Euro für Sozialversicherung, ne? Weil du dich eben selbst versichern musst als Selbstständiger dann. Und das bekommst du für 6 Monate, ist aber ganz cool, musst du nicht zurückzahlen, ist quasi wie Arbeitslosengeld, und du darfst aber schon parallel so viel verdienen, wie du willst, musst also, es wird dann nicht in irgendeiner Form gekürzt oder so. Und nach 6 Monaten ist dann halt so, sogar wenn du quasi noch Anspruch auf ALG 1 hättest, weil du innerhalb dieser 12 Monate bist, hast du vor 2 Jahre gearbeitet, entfällt dieser Anspruch, also dann rutschst du halt direkt in Hartz IV, so. Das ist halt der einzige Downturn, deswegen musst du es irgendwie gut timen am besten, gucken, dass du halt irgendwie am Anfang möglichst viel Zeit, irgendwie so 4-5 Monate im normalen Arbeitslosengeld 1 einfach bleibst und dann gründest, dann hast du halt so irgendwie 10 Monate im Endeffekt Support und da geht das ganz gut. Ich wollte am Anfang, habe ich den Fehler fast gemacht, ich wollte sofort gründen, ich wollte irgendwie schon so zum Notar und eine UG und so ein Kram, und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, das macht überhaupt gar keinen Sinn, ja, so schnell zu gründen. So, eigentlich musst du erst gründen, wenn du eine Rechnung schreibst, so mehr oder weniger. Oder ich jetzt halt, um diesen Gründerzuschuss zu beantragen, ne? Aber ja, auch sehr viel gelernt.
Also heißt es, man hat ein Jahr lang quasi Arbeitslosengeld und die 6 Monate Anspruch auf diese Förderung. Das heißt ja, die letzten 6 Monate sollte man quasi die Förderung beantragen. Ne?
Ja, genau. Das wäre ideal.
Ideal,
genau.
Ne?
Genau. Okay. Du musst auch.
Das ist doch was Gutes.
Ja, total. Ich glaube, du brauchst, wenn du den Zuschuss beantragst, irgendwie noch 150 Tage Restanspruch von deinem normalen ALG 1. Also das wäre dann, glaube ich, halt ein halbes
Jahr.
So, mehr oder weniger. Ja.
Und du nennst dich auch Solopreneur, ne? Hatte ich gelesen im Blog.
Genau, ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, sogar Ali hatte mich auf den Begriff gestoßen. Ja, aber ich fand es irgendwie, ja, ich fand es einen ganz passenden Begriff. Ja, genau.
Das heißt, du machst das ganz allein und hast du mal überlegt, irgendwie in so einen Accelerator zu gehen oder sowas?
Ja, ich hatte sogar auch mal eine Zeit lang, bisschen ganz am Anfang, auch jemanden, der sogar Interesse hat, auch mitzugründen. Ja, aber da hat man dann ziemlich schnell gemerkt, derjenige war dann damals nicht so in der Lage, so wie ich zu sagen, verlasse jetzt meinen Job und wir machen jetzt nur noch das. Ist eine ganz andere Form des Commitments, aber das brauchst du halt. Du brauchst halt jemanden, der halt dann auch gleich viel macht so und das reicht halt dann nicht irgendwie abends einmal zu telefonieren und sich am Wochenende zusammenzusetzen. Das ist dann sehr schnell auseinandergegangen wieder auch. Und jetzt klar, also ich überlege schon, Accelerator und sowas zu machen, muss halt jetzt einen Businessplan jetzt nochmal schreiben, weil sich die Idee schon wieder so geändert hat und der ist nicht auf dem aktuellen Stand und auch so Wettbewerbe und sowas ist natürlich ein Thema. Ja, das ist jetzt so eine der nächsten Baustellen, sage ich mal.
Fabian, wenn man den Adrenalinkick sucht, dann könnte man ja Fallschirm springen, Bungee-Jumpen oder sowas. Du hast aber Krisengebiete besucht, wie zum Beispiel die Ostukraine oder den Irak. Mhm. Warum macht man sowas?
Ja, das war noch während meinem Studium. Das war, das war also... Warum? Erstmal, ich habe damals auch viel fotografiert auch, haben wir auch mit André was fotografiert, ja auch viel. Und ich war irgendwie, weißt du, wenn du bei Lufthansa arbeitest, natürlich bist du dann irgendwann so verwöhnt und jeder fliegt irgendwie nach Phuket und Bangkok und macht seine ganzen Beach-Trips und so. Und
für Instagram.
Für Instagram, genau. Living the good life.
Love
ja.
my life.
Ja, Hashtag. Loving my life, genau. Ja, also das war auch cool, das habe ich auch gemacht so punktuell. Ich habe dann aber gemerkt irgendwann so, es gibt mir nicht genug. Und es ging mir auch, das war auch oft was mir vorgeworfen wurde, als ich das dann gemacht hatte. Ja, es ist Krisentourismus so. Und am Anfang war es auch, weil ich Dinge erleben wollte oder weil ich vor allem Menschen erleben wollte, die in Ausnahmezuständen leben, also auch wegen der Fotografie, das war auch eine Idee, weil ich wollte nicht diese Urlaubsfotografie machen, aber ich wollte mich da irgendwie von den Motiven her weiterentwickeln und Menschen waren für mich schon immer wichtig, so als Motiv immer sehr spannend und dann habe ich halt, ja, dann war damals die Ostukraine und ich war auch in Polen für mein Auslandssemester und dann habe ich halt meinen Mut zusammengenommen, habe es natürlich meiner Mutter wieder nicht gesagt, erst dann irgendwie so einen Tag vor Abflug, weil ich meinen Pass gebraucht habe und ich musste ihn kurz abholen kommen, aber bin dann da hingeflogen und es hat, also ich bin dann zurückgekommen, habe gemerkt, so, es ist nicht nur Bilder machen, sondern es ist wirklich auch die Geschichte von diesen Leuten zu erzählen. Und meine letzte Reise war ja auch damals im Irak Kurdistan und wenn man dann dort auch die Menschen erlebt, die, sage ich mal, ein alltägliches Leben haben, aber im Rahmen von so einem Krieg, das war damals die Hochzeit mit dem IS auch noch, und dann diese Geschichten auch hier erzählt und auch ein bisschen so aufklären kann. Vielleicht war meine Hoffnung auch irgendwie so ein bisschen, vielleicht dann irgendwie so Komplettausfälle wie AfD oder sowas zu verhindern, die damals noch gar nicht auf dem Schirm war. Ja, das war noch vor der Zeit, vor der großen Welle mit Flüchtlingen. Aber genau eben, um den Leuten auch zu sagen, hey, guck mal, so leben diese Menschen dort und so behandeln die mich als alleinreisenden Gast in ihrem Land. Und dann kam halt dieser Schluss, ne, mit der Flüchtlingskrise und dann kamen Leute hierher und hatten so ein gutes Bild auch von Deutschland, habe ich immer wieder auch erzählt bekommen oder in Palästina auch, ja, die totale Deutschland-Fans und dann kommen diese Menschen hierher und dann, ne, treffen sie irgendwie Leute mit AfD-Binden um den Arm quasi und das war, vielleicht wollte ich auch da ein bisschen entgegenwirken irgendwo, ja, ich wollte einfach die Geschichten von den Menschen teilen. Und ich wollte vielleicht auch nochmal so eine gewisse Relativität schaffen zu, guck mal, wie die leben und trotzdem sind die irgendwie glücklich und heißen Gäste in ihrem Land willkommen und schaut mal, was wir auch alles hier haben in Deutschland und trotzdem irgendwie steigt die Unzufriedenheit bei den Leuten irgendwie permanent gefühlt andauernd. Ich glaube, da ist viel zusammengekommen und das hat sich einfach weiterentwickelt. Also es hat mich auch so gefesselt, ja, also auch die Menschen zu erleben, die in diesen Situationen sich, also damit wirklich leben, mit Krise und mit Tod und ich hoffe, dass es mehr geworden ist als Krisentourismus, ja, aber das überbleibt dem Leser, sage ich mal, der dann den Blog liest, ja.
Ja, ich war auch schon mal an ein paar verrückten Orten, man kann da ja wirklich abendelang beim Wein oder so da echt Storys erzählen. Was fällt dir irgendwas gerade ein, was da mal passiert ist auf einer der Reisen, eine der verrückten Begegnungen, an die du denken musst?
Also es gibt vor allem viele schöne Dinge, zum Beispiel bei meiner letzten Reise, ich war ja auch immer alleine und bin dann oft einfach nur durch die Stadt gelaufen und habe Bilder gemacht und irgendwann bin ich, das war in Zakko, das war eine Stadt im Nordirak und dann war plötzlich ein Rohbau dort und ich habe aber gemerkt, irgendwie sieht sehr belebt aus und das waren dann halt quasi die Flüchtlingsunterkunft der Jesiden, die damals fliehen mussten vom IS. Und ich bin dort reingelaufen und dann waren direkt irgendwie Leute da und haben sich gekümmert. Und dann sitze ich und dann werde ich zum Essen eingeladen von Menschen, die die quasi alles verloren haben, ja, und die haben dann da aufgetischt mit, also alles Mögliche, ja, total herzlich, ja, natürlich keiner ein Wort Englisch, so der Sohn so ein bisschen und dann Google Translator und irgendwie malen und so. Und diese Menschen haben mir dann einen Schlafplatz angeboten und die haben irgendwie zu 10 auf 10 Quadratmetern gelebt, ne, so. Da wirst du halt auch positiv überrascht. Und mir fällt eine Sache ein, das war eine andere Stadt, das war Duhok im Irak. Da war ich dann den ganzen Tag, war ich da auch bei einer Familie, die haben mich einfach eingeladen. Ich war auch mega gestrandet, lange Geschichte, auf jeden Fall, ich war mega gestrandet. Die laden mich ein und plötzlich, die meinten so, ja, du kannst ja auch schlafen und so. Hat aber gemerkt, es war noch nicht so ganz, irgendwas war noch so im Raum und plötzlich klopft es so und ist natürlich auch die ganze Nachbarschaft gekommen, ne, weil das war total Besonderes, so plötzlich so ein weißer Typ, ja, irgendwie aus Deutschland, der dann jetzt bei denen zu Gast ist, ne, und kommen auch zwei Männer rein und schütteln mir so die Hand und ich denke so, ah, hey, nice to meet you und so, ne, und die sagen so, ja, is this your stuff? Okay, we need to come with us. Und dann wurde ich abends um 10 in so einem Pickup verfrachtet, ne? Und ich habe die Stories halt auch gehört, ne? Du musst aufpassen, ne? Manche Leute verkaufen dich dann irgendwie an IS oder so. Und ich dachte schon so, fuck. Und dann fahren sie mit mir, wird noch irgendein anderer Mann eingeladen und so. Und dann komme ich an die Polizeistation. Und wurde ich halt einfach von der Polizei abgeholt, dann saß ich in diesem Verhörzimmer und so und dann haben sie halt so gefragt, ja, wie, sie sind Fotograf und so. Und dann hat halt irgendjemand die Polizei benachrichtigt, weil es natürlich ein Thema war, ne? Also welche Fremde kommen in das Land, ja, man weiß nicht, sind das irgendwie Spione auch vom IS und so. Und es war halt auch immer noch Krieg so. Und ja, dann saß ich da und wurde da verhört und naja, irgendwann haben sie mir dann noch geglaubt und haben dann irgendwie auch, und irgendwann holt dann der eine so eine Kamera aus und macht so ein Bild und ich sag so, okay, ja, und er so, ja, vor Facebook. Ja, das war gut. Oder mir hat, ich saß bei einem General am Schreibtisch und dann hat er, ich hab auch meinen Lufthansa-Ausweis als Presseausweis dann mal verkauft, damit ich an die Front vorne konnte, ne? Und dann saß ich irgendwann bei so einem General, wie man sich's vorstellt, so riesiger Holzschreibtisch, so das Bild vom Präsidenten dahinter und so, und er bedankt sich dann so bei mir, dass ich doch der deutschen Regierung sagen sollte, dass die Milano-Raketen ganz hervorragend funktionieren würden, ja. Und ich so, ja, wenn ich die Angela sehe, dann sage ich sie nochmal.
Und vielleicht noch die eine Sache fand ich ganz witzig, und zwar, es geht ja bei dir um Talente und um Sharing. Mhm. Was sind eines deiner Talente?
Ich glaube, ich bin ein hervorragender Tänzer.
Wirklich jetzt?
Ich glaube, ich habe Rhythmusgefühl schon, so ich
sozusagen nicht bei der SDS auch.
ja, also was ein Talent, ja, ich glaube, ich bin sehr ein empathischer Mensch, so, und ich bin sehr offen, so, ich habe, glaube ich, wenig Angst vor Neuem oder Ungewohnten, und das hat mich aber auch in meinem Leben auch immer wieder dahin gebracht, wo ich jetzt stehe, indem ich eben nicht mich mit Konventionen aufgehalten habe oder mit Dingen, die mich erstmal im ersten Moment irgendwie aus der Komfortzone rausgeholt haben, weil es halt im Endeffekt auch immer wesentlich bereichernder war, ja.
Dann hätte ich noch ein paar Fragen. Also wir haben uns überlegt, dass wir immer sehr ähnliche Fragen am Ende stellen, damit man einfach so ein Bild von jedem hat. Mhm. Ne? Da wäre meine erste Frage, wie sieht dein Arbeitsplatz aktuell aus?
Wohnzimmer.
Also quasi auf der Couch.
Nee, keine Couch. Einfach so ein großer Esstisch. Ich habe keinen Schreibtisch in meinem Zimmer. Also ich habe einen, also mehr eine Ablage als ein Schreibtisch. Und ja, mein Mitbewohner ist schon immer so, räumt dann immer demonstrativ die Sachen weg, wenn er dann frühstücken will, irgendwie seiner Freundin. Also so zur Seite geschoben so. Ist natürlich eigentlich nicht mein Arbeitsplatz, aber eigentlich ist mein Arbeitsplatz.
Dein Mitbewohner sieht das anders.
Nein, der ist total entspannt. Ist auch eigentlich immer, wir nutzen den eigentlich auch fast, um echt zu sein, nicht, ja. Nur wenn, wie gesagt, die Freundin irgendwie da ist, dann wird halt morgens mal gefrühstückt gemeinsam und dann liegen die Sachen halt immer so quer ausgebreitet. Ne? Ich arbeite auch sehr platzeinnehmend, sag ich mal. Auch noch viel mit Papier irgendwie so zum Scribbeln. Ja.
Eine andere Frage, wenn du dir 3 Apps aussuchen müsstest, was wären die Apps, ohne die du nicht mehr leben kannst?
Ohne die ich nicht mehr leben könnte. Gut, ich meine, WhatsApp ist natürlich, aber das ist halt also offensichtlich, ja.
Dann, leider, ja.
Ja, ja, muss ich das mal legen. Tinder, ganz klar. Nee, wait, sorry, nicht so nicht
möchte
so
ich dann beim Webmontag auch was drüber hören, dann im Kontext.
Nee, ich würde sagen, also wahrscheinlich WhatsApp, Google Maps und meine Banking-App.
Wenn du den Zuhörern ein Event dieses Jahr empfehlen würdest, wo du sagst, das sollten sie nicht verpassen, was wäre das? Neben dem Webmontag?
Ich wollte gerade sagen, Webmontag natürlich.
2018.
Alle.
Was wir auf keinen Fall verpassen sollten. Ja, aber jetzt bin ich ziemlich raus. Ich denke momentan so wochenweise, so. Ich plane noch gar nicht so weit voraus. Ja, könnte ich jetzt so spontan wie jetzt nicht sagen.
Naja, dieses eine Event in Berlin, oder?
Ja, klar, der Talent Summit natürlich, ja. Aber ich dachte jetzt auch
ganz
irgendwie so,
großes Ding.
Ich dachte jetzt auch noch so ein bisschen weiter, so auch so vielleicht, was ich privat auch jemandem empfehlen würde, ist. Vielleicht das Plötzlich am Meer Festival Ende August, das kann ich sehr empfehlen. Party am Strand, ja, also
ne? Kenn ich mal was zum anderes. Beispiel noch nicht. Ne?
Ja, ist in Polen, kann ich. Schöne, ach, schöne Sache.
Also ja. Günstig.
Ja, aber ist auch schwer hinzukommen.
Okay. Ja, ich habe noch eine Frage für das Segment vielleicht. Wie sieht dein Montag aus, wenn du nicht zum Webmontag gehst?
Ich muss sagen, ich finde super, das finde ich auch super cool bei der Selbstständigkeit. Ich esse oft dann nochmal mit sonntags mit Freunden in gemeinsamer Runde und dann ist halt oft schon so dieser Sonntagskater, und so, oh, morgen wieder Arbeit und so. Und ich meine, ich habe auch Termine, ja, ich bin super busy natürlich schon, aber ich kann halt auch Termine so legen, wie es mir passt. Und dann sage ich halt so, weißt du was, ich kann morgen rausschlafen. So. Und dementsprechend lasse ich mich dann vom Sonnenlicht wecken und starte dann ganz gemütlich in den Tag und bin schon viel auch irgendwie am Schreibtisch oder am Wohnzimmer-Esstisch, ja, und mach was und dann gehe ich mal zwischen den Runde laufen oder mal schwimmen in letzter Zeit irgendwie häufiger und ja, abends dann meistens zum Gründerstammtisch oder irgendwelchen anderen Netzwerkevents. Ja, großer Fan von meetup.com auch mittlerweile, ziemlich coole Sache, ja.
Cool, ja super, hat echt Spaß gemacht. Wo kann man mehr über dich erfahren, über dein Startup? Du hast gesagt, bei LinkedIn schreibst du viel.
Genau, auf LinkedIn poste ich viel auch so Artikel, die so die Facetten des Talent-Sharings so ein bisschen auch erklären, also auch für viele, die vielleicht so reinkommen wollen. Ja, Fabian Annich, wie gesagt, auf LinkedIn und ansonsten auf meiner Website talents.de.
Mit Z.
Genau, Talent mit Z quasi noch, also TZ am Ende. Und ansonsten, da ist auch meine Handynummer, kann man auch per WhatsApp schreiben, einfach direkt, ne? Ist ja direkte Kommunikation.
Um auf das Tinder-Thema zurückzukommen, meinst du?
Ja, genau.
Da steht
Hot
seine
Ladies. Ja, ist gut.